Hallo Matthias, einen wunderschönen ersten Advent warst du denn schon. Zweimal noch duschen, dann ist Weihnachten. Sag mir schon, warst du denn schon auf dem Weihnachtsmarkt heute? Hast du denn schon die Martinsgans? Oh, jetzt die Weihnachtsgans dran, oder? Letztes Mal war es die Martinsgans.
Die Adventsgans. Hallo Sven.
Hi. Ja.
Schön, dich wiederzusehen. Ja, ich bin schon ganz in Weihnachtsstimmung. Weihnachten ist ja das Fest des Konsums und des familiär induzierten Stresses. Und ich habe das Gefühl, es verdichtet sich langsam. Also diese Gelegenheit, sich einen partnerschaftlichen Feinschliff im Austausch von bisher übersehenen blinden Flecken und Charakterdefiziten zu versorgen, ist so groß wie nie zuvor im Jahr. Und insofern, ja, danke ich der christlichen Kirche, uns dieses Fest geschenkt zu haben, dass die Menschen ja eben nicht nur mit der Beglückung der Erlösung, sondern eben auch mit dem Sozialstress und der Intensivierung von Beziehungskonflikten
bereichert. Das klingt so durch die Blume so, als würdest du dich auf ein wahnsinnig harmonisches Weihnachtsfest freuen.
Aber wenn es wirklich,
wird doch bestimmt ganz schön.
Das muss man sich verdienen. Ne? Also man muss ja sozusagen durch das Geröllfeld der Organisation sich hin zum Gipfel der weihnachtlichen Erlösung begeben. Und was da hilft, ist natürlich der Kai-Karotte-Adventskalender, den ich mir schon besorgt habe. Dummerweise, also ich habe ja alle Türchen aufgemacht, aber dann war totaler Durchzug. Wir haben so Energie verloren.
Ja, und kalt ist es geworden im Adventskalender. Ja.
Es ist kalt geworden im Adventskalender, ja.
Ja, gut, also mein Vorteil ist, ich habe keine Verwandten, deswegen habe ich diesen ganzen Stress nicht. Aber gut, dann kann ich ihn.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Naja, doch, weitgehend schon. Also das enthebt einen so mancher Stress-Dinge. Aber es ist ja auch, hat auch eine Downside, sagen wir es mal so. Hm. Worüber sprechen wir denn so in der Weihnachtszeit?
Ich wollte über unseren Shop sprechen.
Unseren Shop?
Ja, also wir haben ja einen Online-Shop.
Tassen-Shop.
Und wir haben das Sortiment jetzt erweitert. Ich war da sehr aktiv. Ich habe jetzt Hygieneartikel für den Herrn mit Niveau beschafft. Du ahnst, was es ist?
Ich habe sowas befürchtet, ja.
Die Regenbogenbinde der Firma One Love für die männliche Menstruation ist ja immer noch ein Tabu. Mhm. Aber wenn man die anzieht, dann ist man ja vor allem sicher. Also das haben wir jetzt ja auch gemerkt. Und ich finde es sehr ungerecht, dass das unserem Nationalteam nicht gestattet war. Und bin insofern auch mit allem einverstanden, was sich als Reaktion dann nachher abgezeichnet hat.
Ja, ist schön, dass du solche Sachen nicht mit mir absprichst vorher, aber vielen Dank, dass du unseren Shop erweitert hast. Wie heißt denn die Binde? Always Correct?
Natürlich.
Na, herrlich. Gut. Kurze Frage, weil ich hatte mich ja gefreut, dass ich so Fußball gucken kann und ich bin diese Woche ein bisschen überrascht und überfahren worden. Du kannst mir sicherlich helfen, weil hilf mir mal. Ich habe gesehen, also einmal die Iraner haben nicht mitgesungen bei ihrer Hymne. Das war sehr mutig. Das hast du ja auch verfolgt. Und dann habe ich diese andere Mannschaft, unsere, gesehen und fand das eigentlich fast noch viel mutiger, dass sich diese 11 Jungs hinstellen und mit ihrer Geste, also die wir ja alle kennen, dagegen protestieren, dass seit 2020 in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr herrscht.
Ja, also, ich befürchte auch, dass die, wenn die zurückkommen, echt Ärger kriegen. Also das
könnte
ich mir vorstellen.
Ab in die
Salz. Du hast ja gesehen, wie pumpig die Fancinesa geguckt hat. Diese war ja extra, die ist ja so ein großer Sportfan. Ne?
Ja.
Und was die wenigsten wissen, ist ja auch, Katar ist das Mutterland des Fußballs. Ja, da ist ja eigentlich dieses Spiel erfunden worden. Und es kehrt jetzt zurück, deshalb auch dieser Song Football's Coming Home, der die inoffizielle Hymne dieser WM ist, komponiert von einem dieser Scheichs auch, glaube ich. Mhm. Und Nancy Faeser war da, um Sport zu genießen, ja, und hat dann natürlich unglaublich pumpig geguckt, weil wie sollte sie das anders deuten als Kritik an ihrer Politik? Sie als Innenministerin ist ja eigentlich auch dafür verantwortlich, die Grund- und Bürgerrechte zu gewährleisten. Und wenn dann dieser Protest gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland zum Ausdruck kommt, dann da ist der schon auch eine Laus über die Leber gelaufen. Das hat man gesehen. Ne? Sie saß ja da mit ihren Queenchen, ne? Und hatte dann da irgendwie noch so eine symbolische Binde über dem Arm. Also ich meine, weiß die nicht, als Frau müsste sie doch wissen, wie man Binden verwendet, aber
aber das war doch dann eine Reaktion, also von ihr im Wissen, dass die Mannschaft protestieren wird gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland, hat sie dann ihren Blazer, musste sie ja erstmal, das habe ich auch nicht verstanden. Sie hat ja dann den Blazer ausgezogen, hat auch sehr ein bisschen gezittert, weil es ist ja sehr kalt in den Stadien, wegen der Klimaanlagen und der Infantini saß ja, glaube ich, saß ja auch genau neben ihr.
Kurz mal eben wegen des Zitterns nochmal. Ich glaube, das ist eine ansteckende Krankheit. Das kennen wir noch von unserer, wie hieß nochmal die Bundeskanzlerin vor Olaf Scholz.
Vor, ja, ich erinnere mich.
Ja, die hatte ja, ja auch immer so Zitteranfälle bei der Nationalhymne, du erinnerst dich, ne? Mhm. Ja, die war ja so ein bisschen negativ konditioniert auf alles, was mit nationalen Symbolen zu tun hat. Ob das eine Deutschlandfahne war, da hatte sie ja so wirklich so eine Allergie dagegen. Da hätte ja Pickel bekommen. Und immer diese Zitteranfälle bei der Nationalhymne. Und ich glaube, kann das nicht auch noch sowas wie Spätfolgen einer postnationalen Traumatisierungsstörung sein? Oder ich weiß es nicht.
Ja, müsste man mal einen Arzt fragen. Aber ich habe ja nochmal, ich, wie gesagt, du siehst mich verwirrt diese Woche. Mhm. Also einmal, dass die Reaktion, ich fand das toll von der Mannschaft, dass sie darauf hinweist. Jetzt verstehe ich ja auch das, was dann Fancy gemacht hat, nachdem du mir das ja jetzt erklärt hast. Also das war dann gegen die Meinungsäußerung, die Schweigende der Mannschaft. Mhm. Ja, gut, dann hat sie auch im Vorfeld natürlich die richtige Farbe gewählt. Wir wissen ja auch, Habeck hat ja auch einen Fotografen für 400.000 Euro. Sie hat, glaube ich, dann auch irgendwelche Stilberater. Ich hätte dann auch gesagt, also Fancy für diese Gelegenheit.
Und die sind aber jeden Cent wert, diese Stilberater.
Ja, ja, was nehmen wir denn heute für einen Stoff? Also ich glaube, heute nehmen wir das rote Tuch. Ja, weil sie hatte ja dann auch alles, das ist ja alles Symbolik pur. Mich lenkt das nur ein bisschen ab vom Fußball.
Aber ja, ich meine, das ist ja immer so, die Kamera im Stadion hat ja immer schon so attraktive Frauen hervorgehoben, um den Mann neben seiner Primärneigung des Ballsportes auch auf die, ja, die Ballphysik im Bereich der Körperzonen hinzuweisen. Aber was hat dich denn, wie würdest du dieses Rot deuten von Fancinesa?
Naja, jetzt ja neu. Also wenn man sagt, sie wusste, dass ihre Mannschaft gegen sie selbst protestiert, dann ist das natürlich auch eine Provokation und Kampfansage, dass man sagt, also ne, ich bin jetzt auch für euch ein rotes Tuch. Ah. Das muss man ja alles völlig neu lesen, offensichtlich.
Ja, aber man darf da auch auf oberflächliche Deutungen nicht reinfallen, weil ich habe das Gefühl, dass die deutschen Medien, das kann man mal wieder sehen, weil wir als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratieförderung. Wir weisen ja darauf hin, dass auch manchmal Medien dem Ganzen so einen Spin geben, weil die haben jetzt so getan, als wäre diese Geste zum Protest gegen Frau Faeser irgendwie in einem Zusammenhang mit einer Geschlechteragenda zu deuten.
Ja, ist interessant.
Die haben das versucht sozusagen zu kapern. Ne? Das war ja sehr, sehr geschickt, diese Umerzählung dieser Geste.
Ja. Also wir lernen in dieser Zeit wahnsinnig viel. Ich habe ja auch diese Geste, ist ja danach aufgenommen worden vom Rest der Welt. Hast du ja auch gesehen. Also die prustenden Japaner, die alle so die gleiche Geste nehmen. Aber dazu hat ja auch, weißt du ja auch, unser Bundesrobert gesagt, du kennst die Erklärung.
Nein,
wir haben nicht verloren, wir haben nur weniger Tore geschossen.
Und das kann ich wiederum erklären, woran das liegt. Weil der Vize-Sportchef der Bild, ich habe den Namen leider vergessen, hat jetzt ganz aktuell gefordert, dass die sich nach jedem Tor auf den Mund küssen sollen.
Tatsächlich?
Ja. Mhm. Und da würde ich sagen, ist natürlich so der heterosexuelle Ballsportler, der in seinem Leben wenig in den Genuss von emanzipatorischer Bildung gekommen ist, weil er einfach den ganzen Tag auf dem Fußballplatz stand, zunächst natürlich noch mit Hemmungen ausgestattet, die ihn diese völlig naheliegende und selbstverständliche homosexuelle Praktik erstmal fremd erscheinen lassen, und deshalb haben die eine Torphobie entfaltet.
Ach so. Okay.
Das ist reine Psychologie.
Aber diese Anweisung ist neu, oder? Ich meine, man könnte, das haben wir ja auch vorher schon gesehen, dass Torschützen dann möglichst schnell, möglichst weit weglaufen und sich von den anderen nicht einholen. Vielleicht gibt es ja so ein Zeitlimit. Und wenn es nach 30 Sekunden nicht passiert ist, dann ist man auch außerhalb des Kamerawinkels und kann sich freuen, ohne geküsst zu werden. Ja.
Aber du wolltest auf den Herrn Elefantino noch eingehen.
Nö, den Herrn Elefantino, wenn wir sekundenlang ernster sind, also ich habe diesen anderthalb Stunden Monolog, den er gehalten hat vor dem Turnier, das fand ich zumindest ja ganz interessant.
Das war dieses Gespräch mit der Presse, dieser Monolog, ne?
Ja, wenn man die Kunstpausen rausschneidet, waren es ja auch nur 10 Minuten. Aber es waren ja sehr klare Ansagen, dass wir irgendwie uns erstmal jetzt 3000 Jahre benehmen und die Fresse halten sollen, auf Deutsch. Wir Europäer und Norden und so weiter, und den Kataris nicht reinreden sollen. Er wohnt ja auch da seit 8 Monaten. In ihre Lebensgestaltung. Und wenn ich mal tatsächlich sekundenlang im Ernst Ich glaube auch, der Herr Chaka aus der Schweiz hat das gesagt, wir machen das nicht wie die Deutschen, sondern wir kommen hierher, wir sind Gäste und respektieren die Kultur unseres Gastgeberlandes. So, schön, dass das mal ein Fußballer sagt. Ich finde das nicht so unnatürlich. Also, dass man auch sagt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das sind halt andere Kulturen. Ja, man muss nicht unbedingt eine WM nach Russland oder Katar vergeben, aber wenn man dann da hinfliegt, ich bin investigativer Journalist. Ja. Mein neues Buch heißt ja Emir und die Detektive. Ich nenne mich dann auch Mohammed Kästner. Wenn man sich ein Flugzeug anmalt, wie wir, du weißt das ja, ne? Die
Regenbogenflugzeug.
Ja, das Regenbogenflugzeug, das mit der Aufschrift Diversity Wins. Gut, ne? Das wüsste ich aber. Aber wenn man sowas macht und dann sagt...
Der ist nicht zu überbieten. Also ich glaube, wir können die Sendung jetzt abbrechen.
Das steht da drauf.
Ich weiß doch.
Aber wenn man dann sagt, okay, jetzt malen wir auf unser Regenbogenflugzeug die größtmögliche Provokation für den Gastgeber dieses Turniers, nämlich lauter Dinge, die der Koran verbietet. Also dass die schunkelnden Männlein, Weiblein und alle anderen Geschlechter so in groß auf die Seite. Ich verstehe schon die Absicht, aber ich finde, es ist ausgesprochen unhöflich und respektlos. Und bis zum letzten Turnier war doch das Motto noch Respekt. Erinnerst du dich? Also bei den Nationalmannschaften unserer Mann- und Frauschaft. Mhm. Respekt, großes Ausrufezeichen. Und ich finde, daran fehlt es mir so ein bisschen. Ich weiß, dass ich mich damit unbeliebt mache, aber...
Sehr schöner Gedanke, der hätte von mir kommen können. Ne? Es ist ein Es ist ein wunderbarer Gedanke. Ich möchte noch zwei auch hinzufügen. Also die erste Frage ist, an welchem Ort der Welt kann man denn überhaupt eine Sportveranstaltung größeren Ausmaßes stattfinden lassen? Denn welcher Ort der Welt ist denn frei von Schuld und irgendwelchen möglich skandalisierbaren Dingen? Mir ist einer eingefallen.
Vatikanstadt hat nicht genug Plätze.
Ja. Ja, sagen. Das Paradies.
Ah. WM im Paradies. Wo liegt denn das?
Ja, das Problem ist, da kommt man relativ schwer hin. Ja. Das ist auch, da stehen so Engel davor, die lassen einen da nicht rein und so. Also das ist, aber sonst ist doch eigentlich jeder Ort irgendwie mit Geschichte belastet. Das ist doch dieser großartige Gedanke von Nietzsche, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, dass er sagt, dass alles, was existiert, letztendlich mit Blut bezahlt wurde. Und selbst die schönste Einrichtung kannst du damit demontieren. Und insofern ist natürlich ein leichtes Spiel, auch delegitimierend einzugreifen. Und das Interessante ist ja auch, dass dieses Engagement für das Gute, wir haben es in unseren Eingangsscherzen ja deutlich gemacht, nicht ganz frei von geopolitischen Interessen manchmal auch ist. Und dass wir sozusagen eine innenpolitische Agenda der Geschlechtertransformation jetzt irgendwie auf dem Rücken dieser Sportveranstaltung austragen, finde ich auch sehr, sehr respektlos gegenüber den Veranstaltern, weil die ja auch sich als Gastgeber sicherlich von ihrer besten Seite zeigen wollten. Und wenn du irgendwo hinkommst, fängst du auch nicht an zu motzen und guckst erstmal, ob da irgendwie Staub auf der Türschwelle liegt oder ob da in der Familie alles läuft. Also das ist schon sehr, sehr übergriffig und selbstgerecht. Mhm. Man könnte es gewissermaßen als Moralkolonialismus sogar bezeichnen und da sind wir ja auch sehr sensibel dafür. Dann ist mir noch was anderes eingefallen, wenn ich darf. Der Regenbogen selbst, du weißt, woher dieses Symbol kommt?
Nein, Greenpeace.
Noch früher?
Nein.
Bibel?
Da liegt irgendwo Gold drunter. Nee, weiß ich nicht.
Hilf mir mal. Aber am Ende steht ein Zwerg und wenn man den niederboxt, dann ist da eine Goldkiste. Nee. Nach der Sintflut. Der Sintflut.
Achso, ja.
Ja. Gab es doch ein Zeichen des Friedens und des Bundes Gottes mit den Menschen, nämlich den Regenbogen, als eine Art Versöhnungssignal, dass selbst nach dem düstersten Unwetter und den bedrohlichsten Lebensverhältnissen irgendwie die göttliche Zuversicht und die Gnade dem Menschen sichtbar macht. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr spekulatives Symbol, was im religiösen Raum ja lange eine Bedeutung hatte. Und auch das ist ja gewissermaßen jetzt in einer semantischen Konversion zugeführt worden. Konversion weiß ja, also Schwerter zu Flugscharen und so. Und das heißt, man hat eigentlich ein Zeichen des Friedens jetzt zum Signal des Geschlechterkriegs umgewidmet. Ich wollte es nur mal sagen.
Ja, du, wieder was gelernt. Also ich verneige mich wieder vor deinem Wissen. Nee, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre die Taube und die nach dem Frieden. Nee, aber das war nicht.
Ja, kam auch, dass du dir dann zu Noah zurückkam und so, klar. Also Regenbogen ist das Zeichen. Ja, ist doch nur mal so am Rande, aber...
Ja, auch noch am Rande, bevor wir den Fußball verlassen, darf ich das noch eben hinterher tragen, weil ich fand, das ist ein bisschen untergegangen, aber hier eben Emir und die Detektive. Der Herr Orban, hast du das mitbekommen? Den Fanschal von Herrn Orban?
Nein.
Also immer so ein Gegensymbol, auch was ich genauso respektlos finde, aber da musste ich dann doch, ja, ich musste doch kurz in mich hineinschmunzeln. Herr Orban ist mit einem Fanschal, einem ungarischen Fanschal aufgetreten. Wogegen ja nicht so viel spricht, aber es handelte sich dann bei der darauf stilisierten Karte um Ungarn in den Grenzen von 1914.
Oh, der hat aber Eier, der Mann.
Was dann die Ukrainer und Rumänen nicht so lustig finden, weil sie da noch zu Ungarn gehörten. Und diese Ansage fand ich dann doch, naja gut, also zumindest hat er ja Humor. Gut, weg vom Fußball.
Aber ich würde mir wünschen, dass demnächst Mannschaften mit muslimischem Religionshintergrund in Westeuropa auch auflaufen mit Koran. Armbinden. Das finde ich, das wäre das Mindeste.
Ja, wenn man das zu Ende denkt, also wenn man das dann immer mitbringt und darauf besteht, dass der Gastgeber, bei dem man gerade einreist, irgendwie sich an die eigenen Regeln hält. Ja, da sind wir gespannt auf die nächste WM.
Noch ein letzter Gedanke. Hannah Arendt, Totalitarismusbuch. Ein Kennzeichen des totalitären Lebens ist für sie darin gegeben, dass du nichts mehr um seiner selbst willen tust. Sie sagte, selbst das Schachspiel des einen gegen den anderen ist eine Provokation in den Augen der Totalitären, weil es eine Freiheitszone bildet, in der die Menschen eine Welt teilen, die unberührt ist von der Ideologie. Und insofern darf es ein Schachspiel um des Schachspielens nicht mehr geben. Und genauso gut darf es auch ein Fußballspiel um des Fußballspiels nicht mehr geben, sondern es muss alles mit politischen Themen überfrachtet werden. Mhm. Wenn ich jetzt so jemand wäre, der da unter den Druck verspüren würde als Mannschaft, und das hat sich ja ein bisschen angedeutet, wenn man die Formulierung der Spieler mal sich anguckt, hat man nicht das Gefühl, dass es nur aus eigenem Engagement für die Sache entstanden ist, sondern dass man sich auch genötigt war, ein solches Symbol zu setzen. Könnte man mal die Frage aufwerfen, ob eigentlich ein Zusammenhalt einer Gesellschaft allein durch die fabrizierten Ideologeme der Geschlechtervarianz schon zu gewährleisten ist oder ob es inspirierende Modelle gibt, die das Zusammenwirken von vielen unter einem Geist und einer Vision noch mehr inspirieren könnten. Mhm. Das hat man an den Japanern ja wunderbar gesehen. Die waren ja, was die Qualität der Einzelspieler angeht, vielleicht nicht immer auf dem Niveau, das wir haben, vielleicht auch doch, aber was sie auf jeden Fall hatten, war ein Mannschaftsgeist und der ist ja halt mehr als bloß das Tragen der gleichen Hygieneartikel.
Ja, so um den Fußball-Exkurs vielleicht dann gleich zu verlassen.
Wir haben überhaupt nicht über Fußball gesprochen, wir haben nur über Politik gesprochen.
Politik und vielleicht noch dann noch die psychologische Bemerkung hinterher. Ich bin ja im besten Sinne naiv und Fußballer. Das heißt, ich freue mich einfach, die spielen zu sehen, die Jungs. Wenn ich mich erinnere an meine Zeit, als ich noch Fußball gespielt habe, so bis 18, es gibt nichts Nervigeres, als wenn dann die Steuerberater und Wurstbudenbesitzer, die einen zum Spiel fahren müssen, Stress haben mit den anderen Eltern am Spielfeldrand. Weil man dann bei Turnieren, was wir auch erlebt haben, einfach sagt, ey komm, ja, so, na, leck mich am Arsch. Wir verlieren jetzt einfach und fahren wieder nach Hause zu unseren Freundinnen. Und das scheint mir auch so ein bisschen, zumindest unterschwellig, mit dabei zu sein. Es nervt doch wirklich. Lass sie doch Fußball spielen. Und nein, sie müssen jetzt die ganze Zeit Politik machen. Also hoffen wir, dass sie alle Profis sind und heute Abend gegen Spanien irgendwie zum ersten Mal seit 2014 gewinnen. Aber psychologisch finde ich das schon ziemlich ungünstig, die Racker in eine solche Situation zu bringen, dass man sagt, eigentlich möchte ich nur nach Hause, ihr nervt.
Kann ich mich als Spielervater auch noch daran erinnern, als ich meinen Sohn zum Spiel gebracht habe und tatsächlich diese nervigen Eltern, die dauernd reinschreien, Anweisungen geben, den Trainer delegitimieren. Das ist ja auch ein verfassungsrelevantes Delegitimation des Trainers durch Spielereltern. Mein Sohn, ja, ich glaube, er wollte ein Tor erzielen, hat er sich ein bisschen verschätzt und hat da tatsächlich einer Frau einen Kaffeebecher aus der Hand geschossen, die darauf kletschnass mit ihrem Kaffee überschüttet war, die am lautesten geschrien hat. Was mir wiederum eine große Genugtuung bereitet hat, weil sie hat es irgendwo verdient. Also er war zu klein, um es absichtlich geschafft zu haben. Also gut ist er dann doch nicht. Aber manchmal hat ja auch der Gott den Finger am Ball, das wissen wir, ne? Seit Maradona. Und in dem Fall hat es, glaube ich, die Richtige getroffen.
Ja, gut.
Aber wenn ihr die Fancy-Neser mit so einem...
Wir sollten ihr jetzt immer einen Kaffeebecher mitgeben, ja.
Gut. Und Niklas Süle, glaube ich, der würde die auch treffen. Aber gut, wir wollen jetzt nicht...
Gut, also jetzt schon.
Nein.
Wir haben ja auch gar nicht. Du hast recht, wir haben gar nicht über Fußball geredet, sondern nur über Politik. Wo wollen wir denn jetzt hin?
Ja, ich hätte ja noch eine energiepolitische Sensation anzukündigen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt wäre.
Ja.
Oder hast du noch was...
Nee,
ansonsten würde ich gerne noch über Grippe sprechen, aber
Grippe? Bist
du, wie du es magst?
Nein, du mach ruhig eine energiepolitische Sensation, da lasse ich all meine aufgeklebten Zettel links liegen und höre dir zu. Ist das wieder so eine wie Luft in Tüten aus Kasachstan?
Und das war Flüssigwind aus Kasachstan, der dann
Flüssigwind und
Flüssigwindterminals. Zugänglich.
Aber hattest du nicht auch noch irgendwas auf dem Mond?
Ich hatte noch diese Mondpipeline und das Mondgas. Also, aber das war ja alles Quatsch. Das war eine hilflose Vision, aber ich habe jetzt endlich den Ausweg aus
allen
Energiefragen gefunden.
Okay, ja. Wind in Tüten.
Ich würde das gerne als Besucher eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums auch nochmal vorlegen, weil manchmal übersieht man ja auch was. Also ich habe mir lange überlegt, was ist eigentlich die einzige Ressource, die unendlich zur Verfügung steht?
Das meinst du jetzt die natürliche, so Sonne, Wind?
Nee, ja, die Sonne auch, die verglüht
ja richtig irgendwann. Kenne, ja. Die Sonne verglüht ja auch ein paar Billionen
Jahre. Eben,
ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Zeit.
Mhm.
Zeit.
Oh, also kann ich den, nee, also bei Zeit. Mir nicht. Aber gut. Nee,
nicht für dich, aber insgesamt. So, du darfst es jetzt nicht individuell denken, sondern so, also die geht ja immer weiter und gibt's ganz viele von und die ist ja auch nie zu Ende und so. Ja. Deshalb habe ich jetzt das Konzept der Zeitverstromung entwickelt.
Ja. Fahren Sie mal fort.
Und das also kann ich mir, habe ich jetzt verschiedene Modelle, man darf sich ja auch jetzt nicht so auf monopolistische Strategien verlassen, sondern wir müssen es auch demokratisieren. Deshalb habe ich Temporalpaneele entwickelt, die Leute auf ihren Dächern befestigen können, um dann Zeitenergie unmittelbar nutzbar zu machen. Ich habe auch ein Förderprogramm schon diskutiert mit dem Wirtschaftsminister, das wäre das Erste. Also
die Zeit. Temporalpaneele.
Temporalpaneele, ja.
Ja. Hast du dir das patentieren
lassen? Das habe ich mir auch patentieren lassen. Und jetzt Gut. Das Allerbeste ist, ich möchte auch zentral noch nutzen. Ich möchte den Zeitstrahl selbst anzapfen.
Ja.
Und zwar mit einer großen Temporalturbine, die ich wo aufbaue?
Ja? Nicht in meinem Garten.
Nicht in deinem, nein. An der Beringstraße zwischen den Diomedesinseln, wo die Datumsgrenze ist. Weißt du, da?
Brillant. Ja.
Da ist ja sozusagen logisch. Die Zeitverdichtung am allergrößten, weil ja dieser Datumssprung, da ist der Zeitstrahl ja gewissermaßen, da manifestiert er sich ja.
Mhm.
Und über diese große, gewaltige Turbine hast du quasi unendliche Ressourcen.
Ja. Das ist toll, also eine tolle Idee.
Das ist eine tolle Idee, ne? Und das Letzte, was ich mir noch überlegt habe, aber das ist noch im Entwicklungsstadium, die anderen Sachen sind gewissermaßen schon auch ausgereift in der Technik, die Temporalpaneele und diese große Zeitstrahlturbine, das wäre ein Kairos-Reaktor, den ich mir bauen würde.
Ich weiß nicht, was das ist. Also ich muss ganz kurz, ich merke mir meinen Gedanken. Was ist ein
Kairos-Reaktor? Nee, bring erstmal deinen Gedanken, weil das mit dem Kairos-Reaktor, das lohnt dann fast nochmal nach. Du hast noch eine... Nee, du bist noch nicht ganz überzeugt.
Ich bin doch schon fast. Also ich meine, die Frage ist, ob man dabei auch dir aus deinen Temporalpanelen die Zeit stehlen könnte. Also ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl...
Dafür
könnte auch Zeitdiebstahl eine Rolle spielen,
genau.
Bei dem, was du gerade machst.
Genau, also Zeit ist natürlich, wird viel uns gestohlen, etwa durch digitale Endgeräte. Das ist ja auch im Grunde meine Hauptkonkurrenz. Das ganze Silicon Valley versucht ja auch, sozusagen uns Ressourcen zu rauben, indem man uns die Zeit stiehlt und in diese Mikrogeräte reinsaugt.
Mhm. Man hat uns in den letzten Jahren so viel Zeit gestohlen, deswegen frage ich mich, ob da nicht schon irgendjemand sowas irgendwo stehen hat. Also, ich will, also das, weißt du? Also so eine Temporal-Dings-Panel-Absaugmaschine. Mir kommt das gerade also so vor, als liefe da schon länger was. dass man uns die Energie und die Zeit, aber ich kann mich irren.
Nein, aber es ist ein guter Punkt. Also es zeigt natürlich eigentlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber zu spät.
Das ist wie bei mir mit dem Rad, das ich letzte Woche erfunden habe. Dann habe ich auch auf die Straßen geguckt und gedacht, so ein Mist. Super Idee, Sven, aber bisschen spät. Ja, was ist ein Kairos? Was? Kairos-Generator? Kairos, ich kenne Bob Ross, das ist so ein Maler. Das
ja, oder John Kairos. Ross, ne?
Aus Kairos aus ist sein Bruder, oder was?
Ja, was ist denn Kairos? Das ist sehr, sehr schönes, das könnte man sogar ernsthaft diskutieren. Also erstmal der Kairos-Reaktor ist der, der die, den Augenblick pflückt. Also du kennst ja Carpe Diem, den Satz, ne? Mhm. Pflücke den Tag. Und das ist eine Art und Weise, wie uns Zeit begegnen kann. Ich würde das erst gerne philosophisch erklären und dann auch mit dem vielleicht doch eher tiefsinnigen Hintergrund. Also Kairos ist eine mythologische Figur, die hat so eine Hipster-Frisur, so ein bisschen wie ich, so hier dieser die Gelegenheit beim Schopfe packen, kennst du vielleicht, ne, diese Formulierung. Ja. Das ist so eine Figur mit so einer Locke hier und wenn die vorbei huscht, kann man die so festhalten. Und die ist okay. Ein Symbol für eine bestimmte Weise, wie Zeit sich uns zeigt, nämlich als ein günstiger Augenblick, die Gunst der Stunde zum Beispiel. Der Gedanke dabei ist, dass Zeit nicht einfach nur verrinnt und uns gestohlen wird, sondern dass Zeit uns zuwächst und uns im Augenblick ein Geschenk macht. Also etwa dieser Gedanke Carpe Diem heißt ja nicht nutze den Tag, sondern wörtlich pflücke den Tag. Und was damit gemeint ist, dass da irgendwie eine große Frucht heranreift mit der Zeit und wir den Augenblick ergreifen müssen, um in den Genuss von etwas zu kommen, was wir aus eigener Kraft gar nicht zustande bekommen hätten. Mhm. Okay. Und durch unseren Gedanken, die Zeit permanent nutzen zu müssen, sind wir auch ein bisschen Kairos blind. Also wir sind da gar nicht mehr empfänglich für die wunderbaren Geschenke, die uns die Zeit macht.
Mhm. Das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich dachte, ich wäre mythensicher, aber gut.
Und Kairos, das ist eigentlich schöner. Also das ist der Moment, wenn Odysseus nach Ithaka zurückkommt und da gibt es so dieses Beispiel, wo der durch die Axtköpfe einen Pfeil schießen muss, durch diese Löcher, durch die normalerweise das Holz kommt. Und es gibt einen Moment, wo die alle in einer Reihe stehen und er dann direkt durchschießen kann. Das ist der Kairos.
Mhm. Okay. Ja, und dann.
Das ist was Schönes, oder?
Wunderschön, aber das willst du jetzt auch noch.
Ja, und das dachte ich, also das ist an sich was Schönes, aber die Menschen wissen das sowieso nicht zu schätzen, weil sie die Zeit nur noch nutzen nach dem Motto Make the most of now. Du kennst das noch von Vodafone, ne? Mhm. Press alles aus der Zeit raus und irgendwie time is money. Und Kairos ist genau das Gegenteil. Kairos ist die schenkende Zeit, die uns etwas zur Verfügung stellt, was wir aus eigener Kraft, wie ich gesagt habe, nicht zustande gebracht haben. Und das, ja, da ist vielleicht jetzt ein bisschen schäbig von mir, möchte ich zur Energiequelle machen.
Das klingt so ein bisschen, als würdest du auf das Gleiche reinfallen wie alle anderen. Aber gut, führ das mal zu Ende. Also das, was man eigentlich eben nicht gar nicht so groß beachten, sondern im richtigen Moment beim Schopfe packen soll, das willst du jetzt die ganze Zeit beobachten und in einen Generator quetschen, richtig?
Nein, will ich gar nicht. Das war nur ein dummer Witz. Was ich will, ist, dass wir wieder zurückfinden zu einem Zeitverhältnis, das diese schenkende Zeit überhaupt anerkennt und in Empfang nimmt. Mhm. Das hat was zu tun mit der Adventszeit. Da geht es auch um die Ankunft von etwas. Das ist ja auch eigentlich, ich meine, bei allem, was man am Christentum beschimpfen kann, ist ja diese Adventszeit auch eine Form von Innehalten und sich empfänglich machen für was einen erlösen könnte und was mit der Geburt des Sohns Gottes ereilen kann. Und ich meine, egal ob du das jetzt religiös deutest oder sonst irgendwie, sind wir doch alle sehr gehetzt und in der Zeit verloren und zerstreut und beschleunigt und irgendwie disruptiv im Taumel. Und vielleicht ist es sinnvoll, mal an eine andere Zeiterfahrung zu erinnern, die man gerade nicht ökonomisieren und zeitlich ausbeuten kann. Das war ein langer Umweg zu einem schönen Gedanken, der mir ganz, ganz viel bedeutet.
Ja. Können wir auf der Adventszeit noch ganz kurz völlig unvorbereitet, ich bin ja so gar kein Bibel- und Kirchenchrist, wie du vielleicht weißt, aber so ein Landei. Und aus meiner Erfahrung mit den Landwirten, die mich immer umgeben haben, aber auch aus meiner eigenen, ich finde diese Zeit so spannend, diese Adventszeit. Es kommt zwar dann der Heiland, glaube ich, am 24., aber auch wenn man es loslöst aus der christlichen Mythologie, ist es ja so, dass diese Zeit, immer kürzer werdenden Tage, wir haben ja dann auch eine Sonnenwende, wie wir aus dem Heidnischen wissen. Also dass man sagt, eigentlich ist dieses Innehalten bei, wenn das immer so weitergeht, ginge über den den Wendepunkt hinaus, dann wäre ja die Welt einfach nur noch dunkel und vernichtet. Also der erste Mensch, der wahrgenommen hat, dass die Tage immer kürzer werden, muss ja Panik bekommen haben. Bis zu dem Tag, an dem er gemerkt hat, es gibt doch noch eine Zukunft für mich. Deswegen finde ich diese Zeit so gefühlt wichtig für mich, dass man einfach sagt, das waren unsere Urvorfahren. Irgendjemand wird dann ja mal drauf gekommen sein, der Erste, nicht Eichhörnchen, sondern Mensch, denkend, sagen, nee, Moment mal, das gibt einen Rhythmus und der wiederholt sich jedes Jahr.
Aber diese Gewissheit, dass die sich jedes Jahr wiederholt, ist natürlich eine kulturelle Errungenschaft, die nicht mit Gewissheit ausgestattet, also mit hundertprozentiger Gewissheit und vor allem mit Selbstwirksamkeit ausgestattet sein könnte. Also es liegt nicht in meinen Händen, dass es sich wiederholt, sondern ich muss es in Empfang nehmen.
Ja, aber das ist doch eigentlich, wenn wir so das mal irgendwie kurz uns zurücklehnen oder zurück bescheiden machen und sagen, so jetzt ist das ist der Lauf der Dinge. Der November ist auch der schrecklichste Monat überhaupt, für mich jedenfalls und für viele andere auch, dass man sagt, oh, schrecklich, ja. Und dass man sagt, dies aber auch anzunehmen und zu sagen, ja, es ist alles trostlos und es ist ein Zeitpunkt, in dem man tatsächlich innehält und auch vielleicht mit einer gewissen Sorge, um über den 24. hinaus dann wieder nach vorn zu gucken und zu sagen, doch, die Tage werden wieder länger, die neues Leben wächst und so. Also ich habe das immer losgelöst betrachtet von der christlichen Mythologie.
Ist aber dasselbe. Das ist ja im Grunde eine andere Deutung, die ein bisschen mehr auf Naturerscheinungen Rücksicht nimmt, aber natürlich dasselbe zum Ausdruck bringt, nämlich, dass wir einerseits der Zeit ausgeliefert sind und andererseits ihr irgendwie uns auch anvertrauen können. Und was wir als im christlichen Jahr haben, ist der Adventskranz mit dem zunehmenden Illuminieren von Kerzen, die ja dann auch die Rückkehr des Lichtes gewissermaßen vorwegnehmen, symbolisch, und eben auch das kleine menschliche Licht gegen das Weltlicht stellen oder die Weltdunkelheit stellen und damit auch ja ein Symbol schaffen.
Vielleicht sollten wir mal 2 Stunden über die christliche und Weihnachtssymbolik reden. Ich bin da ja, wie ich sage, also seid mir alle nicht böse, ich verorte das ein bisschen früher in der Geschichte. Also wenn man die Natur beobachtet, dann kommt man schon auf die Idee, dass es schon der richtige Tag ist, um die Wiederkehr des Lichts zu feiern. Und dazu braucht man nicht unbedingt die ganzen Regeln, die da noch aufgestellt worden sind. Aber gut.
Damit will man aber auch das Christentum unterbieten, wenn man das als sozialregulativ verstehen würde. Das wäre so, als würde man sagen, das Wesen der Demokratie ist die Hygienediktatur.
Nee, das wollte ich.
Ich wollte nur nochmal eine Lanze brechen für das Christentum, so sehr mich die Kirche anwidert mit vielem. So sehr finde ich einfach, ist auch das Bedeutungsreservoir des Christentums unausgeschöpft, wenn man es reduziert auf die Machtpraktiken von irgendwelchen saturierten Amtsträgern. War nicht gegen dich, sondern einfach um nochmal.
Nein, dann sind wir schon doch im Thema. Also, dass man, ich bin ja auch, ich finde das dermaßen, weißt du, meine Haltung kennst du dazu. Ich finde es einen wahnsinnig revolutionären Akt, ob es nun den historischen Jesus, ob es ihn gab oder erfunden ist. Nein, es gab ihn. Aber diese, einmal in den Raum zu stellen, dass du sagst, du bist frei. Das ist ja ein historisch wirklich ganz neuer Gedanke gewesen. Und das ist absolut revolutionär. Also, dass man sagt, du bist frei, du bist nicht irgendwie als Knecht geboren und hast Knecht zu bleiben, sondern du bist, kannst dich auch woanders hin bewegen. Du bist aber auch verantwortlich für das, was du tust. Also, du kannst dich auch nicht rausreden und sagen, ja, ich bin ja nun mal irgendwie so hier. Ne? Ich bin ja nur Befehlsempfänger.
Hat er auch eine schwere Kindheit. Oh.
Ja,
eine schöne so Kindheit. Tragen deswegen. Und durfte mir nicht die Zähne putzen.
Genau. Und, ja, oder dann musste ich ja machen, was der gesagt hat, dass ich die Ungeimpften alle hauen soll. Das stimmt nicht. Also seit Jesus bist du frei.
Und machen wir eine Weihnachtssendung mal draus. Ich würde jetzt gerne noch das andere Thema anschneiden, nämlich die...
Ja, Comedy. Achso, nee.
Ich hab hier eine Grafik, muss ich mal hochziehen. Wenn ich hier schon mal was vorbereite, dann muss ich dir mal zeigen. So. Moment, hier. Sieht man das? Nee, sieht man nicht.
Ne? Ja, das spiegelt ein bisschen, doch kann ich sehen. Ein großer Balken auf der rechten Seite und links ein kleiner. Das ist nicht mein Kontostand.
Nein. Es handelt sich dabei es ist eine Zusammenstellung der Grippe oder der Grippefälle im Hinblick auf die Kalenderwochen verglichen mit den Vorjahren, also rückläufig bis ins Jahr 2000. Und was wir da haben, und das ist eine Sache, die hat der Christoph Kubandner, der ist Statistiker und Wissenschaftler, ich glaube Psychologe, mal ausgewertet, also das sind die offiziellen Daten, und hat festgestellt, dass wir eine Steigerung der Influenza-Fälle im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 9 Jahre, glaube ich, in den Kalenderwochen 40 bis 46 haben um sage und schreibe 8.118%.
Erklärung?
Gibt es viele.
Von Herrn Kuban, ne?
Die aber er prüft und nicht unbedingt gerechtfertigt sieht. Also der Wegfall der Corona-Maßnahmen, die Nachteile des Immunsystems durch ausgefallene Infektionsgelegenheiten in der Corona-Zeit und so weiter. Er würde zwei Sachen ernsthaft diskutieren. Die eine wäre eine vorgezogene Infektionswelle, die einfach nur zeitlich versetzt ist und früher beginnt. Das könnte der Fall sein. Es könnte natürlich auch im Zusammenhang mit bestimmten Injektionen, die in einem anderen Zusammenhang verabreicht wurden, stehen, die dann möglicherweise immunsupprimierende Effekte nach sich ziehen. Also dass das menschliche Immunsystem möglicherweise dem Ganzen nicht so gewachsen ist. Er legt sich da nicht fest, das, was ich auch wissenschaftlich redlich finde, aber er meint doch, dass einem solche Befunde, ich meine 8.118% ist schon ein bisschen was, ist ja fast doppelt so viel als im letzten Jahr, ne? Oder?
Ja, das habe ich auch so gelesen. Ja,
da könnte man ja mal nachforschen, woran es liegt. Und also ich würde sagen, wir haben ja im Hinblick auf eine etwas geringere Datenbasis und Unsicherheitsfindung sehr weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen im Gesundheitswesen gehabt. Und hier bleibt man relativ unalarmiert. Also ich habe schon überlegt, ob man nicht mal wieder einen Lockdown fordern sollte, ehrlich gesagt.
Ja, wollte ich nicht dazwischen reden, aber da fallen mir ja gleich zwei Dinge ein. Einmal diese enorme Grippewelle. Also was Kubandner dann offensichtlich untersucht, ist ja erstmal, was man in den sogenannten Sentinel-Praxen heißen die, glaube ich. Das hat mich zu Beginn der sogenannten Pandemie ja so gewundert, weil wir gesagt haben, wir haben in Deutschland dieses schöne System, dass man repräsentativ ausgewählte Arztpraxen hat und dort sehen kann, was sich abzeichnet oder was auf uns zukommt, wann welche Atemwegserkrankungen in welcher Form vorkommen. Wir hatten zu Beginn dieser sogenannten Corona-Zeit keine Fälle. Ja, also dass man einfach damals schon wusste, das ist ein herbeifantasiertes und getestetes Geschehen. Das ist nicht da. Und das ist lange schon jetzt Historie. Das steht ja nur noch in ganz staubigen Geschichtsbüchern. Das ist der Anfang dieser, dieser schmierige Reiter mit seinem getürkten PCR-Karamelltester irgendwie um die Ecke, was ja auch totaler Schwachsinn ist bis heute. Aber interessant, damals gab es...
Ich mag, wie differenziert du das beschreibst. Ja.
Ja, ne? Schön. Ja. Ja, aber wenn man dann heute sagt, ja, jetzt haben wir ein ernstes Problem, also die Sentinel-Praxen sind wahnsinnig viele Grippefälle und viel früher, als es eigentlich sein sollte, warum auch immer das jetzt passiert, wir müssten doch genau deiner Forderung jetzt entsprechen und sagen, noch viel, viel dringender als 2020, wo es überhaupt keinen Grund gab, müssen wir Lockdown machen, Zero-Covid-Strategie. Fußballer mit Masken, nicht nur mit Binden im Gesicht. Wir müssen uns alle jetzt einschließen. Was ist da los? Also warum reagiert man jetzt so entspannt? Ich bin ja, also wenn man dieser Logik folgt, müsste man doch jetzt den totalen...
Zumal die Grippe ja auch eine nicht zu unterschätzende gefährliche Krankheit ist. Und jeder Grippetote ist ja auch einer zu viel.
Naja, aber ich weiß. Ist es für die vulnerablen Gruppen, über die wir reden, ist die Grippe ja mindestens so gefährlich, wie es Coronaviren in der Geschichte waren. Das ist ja nun auch, was vielleicht die meisten wissen das nicht, aber die gab es ja schon immer, solche Coronaviren. Die Grippe ist viel gefährlicher. Also warum gehen wir jetzt nicht in totalen Lockdown? Grippeimpfung haben wir doch.
Habt Kubandner auch diskutiert. Und jetzt müssen wir gerade den Moment genießen. Mach mal bitte.
So, bitte, Kuba.
Ja. Ich finde, eine Zigarette im Zusammenhang mit respiratorischen Atemwegserkrankungen ist
eben
durch nichts zu ersetzen. Ja, was er sagt, also die Grippeimpfquote ist relativ hoch. Also auch daran kann es nicht Ja, kann es nicht liegen lassen. Also es ist, wir sind auf alles vorbereitet, scheinbar. Und irgendwie ist es ein rätselhaftes Phänomen. Und ehrlich, wir möchten jetzt ja auch niemanden auf die Idee bringen, uns jetzt nochmal einzuschließen. Es zeigt natürlich nur wieder mal, wie mit zweierlei Maß gemessen wird, ne?
Ja, also das heißt, wenigstens, wenn man gar nicht jetzt wieder anfängt, wie ich, die Pandemie an sich in Frage zu stellen, es war wohl doch eindeutig eine Überreaktion, das sollten wir nie wieder machen. Und wer hat denn das eigentlich veranlasst? Und
darf ich bei der Gelegenheit noch unser Projekt vorstellen, Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratieförderung? Den Aspekt der Demokratieförderung, den haben wir ja noch nicht hinreichend begründet, das würde ich gerne nochmal machen, weil in dem Zusammenhang jetzt würde ich sagen, wenn schon so eine Grippewelle auf uns zu rollt, kann man ja gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kann auch der Demokratie noch eine Boosterimpfung verpassen, oder? Nicht nur.
Ja, wieder.
Ja, dazu brauchen wir erstmal eine genaue Analyse. Was ist eigentlich das Hauptproblem oder die Hauptbedrohung für die Demokratie? Was würdest du sagen?
Querdenker.
Nee, es ist auch struktureller. Das ist sozusagen nur eine Gruppe, an der sichtbar wird, wo die Hauptbedrohung der Demokratie liegt. Die Hauptbedrohung der Demokratie ist die Demokratie. Weil sie setzt Menschen ja in die Lage, auch Meinungen zu äußern, stattet auch immer zweifelhafte Subjekte mit dem Wahlrecht aus, fordert sowas wie eine öffentliche Debatte ein, in der auch Leute zu Wort kommen können, die nicht die Position vertreten, die Demokratie tatsächlich zu ihrem Existieren braucht. Und insofern ist Demokratieförderung vor allem durch die Bekämpfung der demokratischen Verfahren und Institutionen erforderlich.
Ja, das klingt absolut logisch. Da bist du ganz auf dem Kurs von Herrn. Wie heißen sie denn alle? In Deutschland gilt ja als Vorbild in der Hinsicht. Also auch den Maxton heißt er so, also dieser ehemalige Club of
Rome. Weiß ich gar nicht, sag mal.
Mit Präsident. Ja, der auch, die alle sagen, Deutschland ist Vorbild, sowohl in der Ausgestaltung als auch in der Gesetzgebung und so weiter, was diesen demokratiefreundlichen Umgang mit den vorher meinungsberechtigten Subjekten betrifft. Also, dass man sagt, dass daran können wir uns jetzt auch in der Klimarettung, Weltrettung vor dem Tod durch Verglühen in zwei Wochen, können wir uns auch bewahren, indem wir, wie du sagst, die Demokratie fördern, indem wir sie abschaffen. Ja. Gebe ich das richtig wieder?
Das ist ja, wenn die Demokratie auch in die Hände der Falschen gerät, das wäre ja katastrophal.
Ja.
Da haben die Leute schon die Demokratie und wählen trotzdem die AfD.
Ja.
Ich meine, wer sich sowas zu Schulden kommen lässt, ne? Und dann, man sieht es ja an diesen
Ostdeutschen. Gut, aber wie gesagt, wir haben es ja bald hinter uns.
Die Würdigung des demokratischen Geschenks wird ja auch mit Füßen getreten im Osten. Wobei ich das sehr schön fand, man sagt ja häufig dunkel Deutschland. Ich habe das Gefühl, im Osten geht die Sonne auf.
ja, auch das. Ja, hoffen wir mal. Aber sollten wir darüber
ansprechen? Ich wollte nur sagen, dass es eine schöne Gelegenheit sei, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Du wolltest uns noch erzählen, was Klausi so vorhat. Du hattest da noch mal so eine.
Ja, aber ich wollte noch, darf ich das noch eben machen? Ich habe so also anderthalb Punkte schon noch zu unserer. Wollen wir noch über die letzte Generation vorher zwei Sätze sprechen?
Ja, die haben den Flughafen jetzt lahmgelegt.
Ja, jahrelang.
Zwei oder? Stunden oder so, aber.
20 Jahre, dachte ich, haben die da schon gesessen und das ging doch alles überhaupt nicht voran. Ja. Nee, jetzt schon wieder den ganzen Tag.
Ja, gerne. Hast du noch
aber einen Aspekt zu denen?
Mir fällt ja.
Ich fand es ja auch schön, dass sie sich in der Elbphilharmonie unter der Woche, das hast du ja auch mitbekommen, ans Dirigentenpult, an die Dirigentenstange geklebt haben, aber nicht wussten, dass das eine Steckstange ist, die man einfach rausziehen kann. Dann hat man also easy mit der Stange nach draußen gebeten. Das fand ich ganz hübsch. Ich habe immer da die Frage, was da nicht stimmt. Also das ist für mich reinste Comedy. Ich komme jetzt gerade fast ein bisschen ins Schleudern, weil ich lese immer noch sehr viel und könnte jetzt auch mal die ganz realistische Sandbatterie vorstellen. Das mache ich dann mal in der Plankenpost.
Wie möchtest du sagen,
so viele dass ich unrealistische gute Ideen vorgestellt habe? Oder? Nein, deine Idee ist auch toll mit deinem Dingspanel. Aber ich habe, ich gestehe, weil zwischen Fußball läuft ja auch manchmal eine Will und habe die Vertreterin dieser Generation gesehen und wusste danach, ich muss jetzt dringend in den Adventsurlaub, weil, hilf mir bitte, das ist alles so absurd, worüber wir hier sprechen. Also ich verstehe die Intention, dass man sagt, wir wollen Degrowth, so heißt das ja.
Deindustrialisierung.
Also, ja, also das Gegenteil von Wachstum, also dass man so schrumpft. Wir wollen Schrumpfung und einer geht voran, das sind jetzt die Deutschen. Und die Deutschen haben das auch gewählt und die Jugend geht erst recht voran.
So eine Art Anti-Viagra für die Wirtschaft.
Ja, aber ich wundere mich dann immer, dass das so viele gut finden. Und dann sind wir in der Tat schon bei dieser Klaus-Frage, die ich mir in der Vorweihnachtszeit auch nochmal stellen werde. Das ist ja angekündigt. Also, dass man sagt, wir brauchen eine neue Wirtschaftsordnung, wir brauchen eine neue Welt, ihr werdet nichts besitzen, ist ja alles keine Verschwörungstheorie. Und dazu gehört natürlich auch der totale Rückbau von Industrie und von Verbrauch. Und die Deutschen scheinen ja wahnsinnig gerne voranzugehen. Ich verstehe das nicht. Also, weil ich bin mein Leben lang in einer anderen Situation. Bin sowieso komplett überflüssig und entbehrlich und kann nur einfach schauen, dass ich, ja, na doch, als Autor, ja, oder als Unterhaltungshansel und Mensch, der ja auch noch irgendwelche kritischen Bemerkungen macht, bin ich natürlich total überflüssig. Aber ich kann damit leben, also ich sehe dann zu, dass ich meine eigenen Karotten aus der Erde ziehe und komme schon irgendwie klar. Und dann frage ich mich immer, wie die anderen sich das jetzt vorstellen. Also die in einer ganz anderen Weise angewiesen sind auf diese Verbindung zur Gruppe.
Ich muss das mal gerade für mich resümieren. Das heißt, da demonstrieren gerade Menschen für ein Gesellschaftsmodell, das durch Degrowth, was immer das heißen mag, bestimmt ist und damit manifestiert sich ihre eigene Überflüssigkeit, die sie aber auch herbei demonstrieren. Das heißt, die Relevanz ihres Protestes mündet in die Nutzlosigkeit ihrer Existenz.
Genau.
Meinst du, die haben so weit gedacht?
Ja, vermutlich nicht, aber das gibt ja
auch andere, die das unterstützen
und die das wählen. Die, das wählen.
Die werden ja sicherlich dann auch Studiengänge im Bereich Klima, Genderismus, Diversity und so machen und hoffen auf gut dotierte Stellen im Staatsapparat, der ihnen ein gutes Salär und eine Existenzberechtigung darin verleihen, dass sie anderen mit den Segnungen ihrer Ideologie beglücken. Und du meinst, es könnte sein, dass das nicht mehr finanzierbar ist, oder?
Ich weiß es nicht. Ich bin versöhnlich und optimistisch. Also ich denke mir, das hat jetzt, diese jungen Menschen wollen die Welt verbessern und haben irgendeine Antwort entdeckt für sich. Die Verbesserung der Welt geht folgendermaßen und das wollen wir jetzt machen und dazu brauchen wir jetzt erstmal ein Budget von 175 Milliarden, das dann aber nicht kommen kann von irgendeiner schmutzig verarbeitenden Industrie, sondern irgendwo anders her. Darüber steht dann noch eine andere Frage, aber wenn wir das mal darauf verdichten, mir scheint das nicht zu Ende gedacht zu sein. Aber vielleicht funktioniert es ja. Also vielleicht, ich weiß noch nicht wie.
Hilf mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also ich werde die nicht mit durchschleppen mit meinem Zeitkraftwerk. Ich werde die Energie teuer verkaufen. Ich werde die Preise es wirft ja ganz grundsätzliche Fragen auf, da willst du ja noch hin, weil das sozusagen die Veränderung des ökonomischen
Modells
ja auch die Grundlage von bestimmten Sozialstrukturen verändern wird.
Das ist eine ganz einfache, pragmatische und praktisch naive Frage von mir. Wenn man sagt, also wir steigen jetzt aus, lass uns mal die Prämisse kaufen von der letzten Generation, das geht ja alles nicht mit dem CO2, das ist Quatsch, aber gut, kaufen wir das mal, wir verbrauchen jetzt einfach mal gar nichts mehr und kaufen uns alle ein Lastenrad. Wie sieht das Leben dann aus? Also wenn man, das müssen die doch beantworten können, bevor sie sich festkleben. Dass man sagt, wir haben dann keine Energiesicherheit mehr oder wo wollt ihr die hernehmen? Wir haben keine Nahrungsmittel
mehr, weil natürlich auch die Landwirtschaft im konventionellen Maße ökologisch illegitim geworden ist.
Ja, wir können natürlich alles umstellen auf irgendeine
von
Demeter-Landschaft. Das mag ja auch gehen. Ja, nicht, auch. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Das ist dann dieser Arbeiter- und Bauern-Morgentau, was weiß ich, Plan, dass man sagt, wir werden an so ein Das ist ja gar nicht so weit, kann man ja machen. Aber dann findet natürlich vieles auch nicht mehr statt. Also es gibt dann eben, wo wir jetzt drauf zusteuern, vielleicht auch mal so in 2 Wochen keinen Strom. Und ich bin mir nicht sicher, ob das zu Ende gedacht ist.
Du meinst, da können die auch mit der Amazon-Drohne nicht mehr die Regenbogenfirma, Binde der Firma One Love aus unserem Shop sich liefern lassen?
Matthias, ich finde das edel, wenn man sagt, wir wollen jetzt den Planeten retten und auf alles verzichten. Gut, ich möchte nicht dabei sein, ich möchte das auch nicht und sehe diese Prämissen auch anders, okay. Aber ich frage mich dann eben auch, warum so viele Menschen, also immerhin 60% würden ja bei einer neu stattfindenden, mit Papier ausgestatteten Berlin-Wahl, wieder das Gleiche wählen wie vorher. Also genau diese Politik. Und dann frage ich mich, warum macht ihr das?
Weil sie, wie ich das häufiger schon erwähnt habe, ihre politische Urteilskraft abgekoppelt haben von dem Realitätssinn. Weil sie in einer kindlich-magischen Überschätzung ihrer Fantasie annehmen, dass das, was sie sich wünschen, auch Wirksamkeit entfaltet und Realität gewinnt, ohne dass man Ahnung von der Organisation von Wirtschaft, Staat, Gesundheitswesen, Bildungswesen und so weiter haben muss. Das ist Traumtänzerei oder Virtualisierung. Das ist die Welt als Computerspiel.
Ja, aber aus einer moralischen Überlegenheit der von 0,9% der Weltbevölkerung, über die alle anderen irgendwie einmal entsetzt oder lachen. Es ist interessant, dass aus der Nähe oder beim über die Grenze pendeln, das zu verfolgen, was da passiert. Ich finde das, also wenn wir nicht so nah dran wären, fände ich das auch ganz schön amüsant, dieses Experiment.
Es hat aber natürlich eine tiefen Dimension, die wir im Vorgespräch ja schon angedeutet haben, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der man seine eigene Existenz als gewollt und unabdingbar betrachtet, die wird ja nicht geteilt in allen Plänen, die sich da so abzeichnen. Also, willst du dazu noch was sagen?
Naja, das muss man ja ganz vorsichtig weil wir sind ja das Zentrum.
Zur Bekämpfung von Desinformation.
Zur Bekämpfung von Desinformation.
Förderung.
Ja, wenn man jetzt also so Leute wie den Klaus dann zitiert oder sogar über Themen wie Transhumanismus oder so.
Da muss ich kurz eine Triggerwarnung noch loswerden. Ich durfte in der Tagesschau-App lesen, dass der Transhumanismus eine Vokabel ist, die missbraucht wird von Verschwörungstheoretikern für ihre Zwecke und die also auch sehr verdächtig ist, wenn man sie verwendet. Also deshalb.
Gut, dann das wird jetzt noch nachträglich rausgebiebt. Geht zwar nicht, aber gut, also gut, viel grundsätzlicher. Und das berührt das, was wir vorhin mal kurz ansprachen, wir Christen, die wir gehen, ohne das groß zu thematisieren, davon aus, steht sogar in unserem Grundgesetz, dass wir unser eigenes Leben nicht nehmen dürfen. Der Herrgott hat uns ja mit dem Leben beschenkt und das darf der Mensch dann ja auch sich nicht mal selbst nehmen. Also da ist sowas selbstverständlich Gewolltes mitgedacht. Wenn ich weiß, dass ich auch mal kurz 40 Semester BWL studiert habe, ohne einen Abschluss zu
machen. Und du bist immer noch nicht im Parlament?
Ja, komisch, ne? Habe mich bisher noch nicht erwischt. Bin schnell genug zur Eckfahne gelaufen. Aber wenn man jetzt sagt, von der anderen Seite betrachtet, der ökonomischen Kosten-Nutzen-Rechnung, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus.
Da muss die Existenz errungen werden.
Als Stellvertreter. Ja, wozu bist du eigentlich nütze, wäre dann die Frage in einer betriebswirtschaftlichen Rechnung und gar nicht so sehr von vornherein akzeptiert und respektiert, dass ja, ich bin ja nun mal hier und das hat Gott gewollt, sonst glaube ich zwar nicht an Gott, aber da schon. Wenn man das dann betriebswirtschaftlich betrachtet, und das wird ja getan, und man sagt, wir sind einfach zu viele auf diesem Planeten und so, wozu bist du denn eigentlich da?
Das ist so ein bisschen wie bei dem neuen Twitter, wo man sagt, wir gucken mal drüber, wem können wir von den Leuten eigentlich gebrauchen und die nichts taugen,
ja, genau.
Oder die schmeißen wir raus.
Ja, ich meine, die Frage, was sag ich, muss ich mir auch stellen. Ich werde zu gar nichts gebraucht. Aber ich wollte mal, das weißt du, ich wollte das nochmal hochhalten. Darf ich das? Mit dem, wir sind zu viele.
Ja, zeig mal genau. Wir machen ein Rätselbild drauf. Wir machen jetzt einen Rorschach-Test mit mir. Ja?
Ich mache einen Rorschach-Test.
Du musst mich fragen, was ich da sehe.
Das wird jetzt ja wieder heiter. So, mal gucken, ob wir das scharf kriegen. So bestimmt, oder?
Hoffentlich. Ja, das ist ein MRT-Bild von einem Schädel, ein Querschnitt mit einem würfelförmigen grünen Tumor. Ich würde sagen, es handelt sich dabei um Annalena Baerbocks.
Ja, nee, also wir sind beim, komm, vergiss nicht,
Thema. Okay, also dann ist es die Deutschlandkarte und ich sehe da ein grünes Quadrat. Wofür steht das? Ist das das Zentrum der grünen Politik oder was bildet sich ab in dem Quadrat?
Das eben gesehene grüne Quadrat mit 62 mal 62 Kilometer, inzwischen vielleicht auch 63 mal 63, nimmt einen Teil von Sachsen-Anhalt ein, so ein Drittel etwa, und das ist die gesamte Weltbevölkerung. So, wenn man sie nebeneinander stellte. So, immer zwei Personen auf einen Quadratmeter, wenn man den Abstand einhält wegen der Grippe, dann ist es wahrscheinlich ganz Sachsen-Anhalt, aber die Überbevölkerung von 8 Milliarden geht nach Sachsen-Anhalt.
Aber kann man das nicht mal faktenchecken? Das klingt mir jetzt ein bisschen wenig. Also ich habe die Welt quillt doch über.
Ja.
Letzte Woche haben wir noch den 8 Milliardsten Menschen auf der Welt gefeiert. Und jetzt sagst du mir, das wird gar nicht so eng? Sagen denn die Faktenchecker dazu?
Nein, es wird gar nicht so eng. Die passen alle nach Sachsen-Anhalt und deswegen habe ich es ja überhaupt nur noch mal angeguckt. Ich verlinke auch ein sehr schönes Buch. Die Faktenchecker haben sich das vorgenommen, weil diese Information auch durch die sozialen Netze geistert und das würde ja alles nach Sachsen-Anhalt gehen. Und da hat sich Reuters Faktencheck das mal vorgenommen mit dem Ergebnis, die Berechnungen sind zwar alle richtig, aber das geht ja gar nicht. Also das ist auch nicht praktisch, ist einfach nicht umsetzbar, ist nicht praktikabel, diese 8 Milliarden alle nach Sachsen-Anhalt, weil dann, also das, wie die Essensausgaben, also
die Verkehrsmittel,
wie soll denn die organisiert werden? Ja, wie soll man von oben
die Bundesbahn, überlege ich mal, die schafft es ja nicht mal 80 Millionen einigermaßen. Ja, und auch die Strecke zwischen Berlin und Hannover, oder die ist doch jetzt irgendwie auch gesperrt noch immer, ne?
Meinst du, geht da durch? So. Nee, ich glaube nicht.
Ja, aber zum Teil wird doch. Aber die Faktenchecker haben doch wieder recht. Ist wieder Bullshit, was du uns hier erzählst.
Nein, nochmal, wir sind ja an der Stelle, wo man sagt, es gibt ja durchaus Menschen, diese anderen, die das nicht kennen, diese Karte. Wir sind einfach viel zu viele und es ging ja auch mit viel weniger Menschen und das ist mein Gedanke zumindest für die Vorweihnachtszeit. Wie gesagt, ich bin ganz überflüssig, aber all die, die jetzt das Degrowth befördern,
das war
gerne
mit
möchten,
D, das Wort, sich dann, ne? Degrowth. Ich habe so kurz gezögert, weil
dass man sich mal nochmal fragt an den kürzer werdenden Tagen, wo geht das eigentlich hin, wenn wir das ernst meinen und ich mir vorstelle, auf der anderen Seite, da wo entschieden wird, sitzt ein schlichter Betriebswirt, der so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht. Und ich kann dann nur darauf hinweisen, dass der Klaus ja in seinem ersten Buch zur Pandemie ganz meiner Meinung war, dass es das Bruttoinlandsprodukt als Kennzahl, als Gradmesser für unseren wirtschaftlichen Erfolg ist eine Teufelszahl, das kann weg. Und wenn wir das wegnehmen und sagen, wir messen jetzt gar nicht mehr nur Bewegungen von Geld, sondern da tatsächlich einen Nutzen für den Planeten und für das Überleben der Spezies, dann kann es gut sein, dass man auf die Idee kommt, 80% der dann nicht mehr gebrauchten Einheiten aus dem Spiel zu nehmen. Die Einheiten wären dann eben die gerade jetzt die Abschaffung dieses alten Systems wollen. Ich würde das gern mal mit jemandem besprechen, also mit dir auch, aber ich verstehe nicht, wie man das so willig abnicken kann.
Ja, da stoßen, glaube ich, zwei Paradigmen auf. Also ob man den Mensch als nur legitimiert in seiner Existenz auf Basis seines Nutzens und Ertrags betrachtet. Oder ob man eine christliche oder humanistische Position vertritt, die sagt, der Mensch trägt einen Wert in sich, was nicht heißt, dass er den auch nicht anderen zugutekommen lassen darf. Also auch das Christentum schließt ja nicht aus, dass man auch soziale Verantwortung übernimmt und einen Beitrag für die Gesellschaft leistet, indem man arbeitet. Ora et labora hieß es ja auch schon immer. Andererseits, was bleibt über, wenn nur noch der Nutzen zählt? Also ich sehe für mich selber da sehr schwarz, ehrlich gesagt. Oder meinst du, ich kriege noch so eine 4- und sag so ein Faxenmacher, so wie der Frederik, der dann im Winter den Mäusen das Lied von den Farben singt, der darf noch sein?
Ja, denn bisher sind wir ja beide gut durchgekommen mit der 4-.
Ja, ja.
Oder? Also natürlich, wir konkurrieren dann mit anderen, die auch vorher eine 4- hatten. Mal gucken, wer dann übrig bleibt. Das ist aber auch kein schöner Gedanke. Ich meine, für mich ist nur, dass dieses Bewusstsein doch zumindest fragend mal hineinzutragen in die Menge und zu sagen, was glaubt ihr denn eigentlich, ob die euch dann wirklich noch brauchen? Wenn die ganzen Coaches dann kommen, ja, dann natürlich werde ich gebraucht. Ja,
die Coaches brauchen wir auch zur Optimierung derjenigen, die denken, sie werden nicht gebraucht.
Ja, das könnte aber so ein Basisfehler sein, oder? Dass man sagt, ja, es könnte sein, dass das Leute anders sehen und dass die gar nicht so viel Respekt vor eurem pseudo-christlichen und Gottgewollten haben. Und da würde ich mir dann doch schon, ich habe das neulich mal mit einer Freundin aufgemacht, dieses Fass, aber ganz freundlich, die dann auch jetzt dann ganz viel coachen möchte und so weiter, habe dann auch mal die Frage gestellt, aber wozu wärst du denn eigentlich gebraucht? Sei mir nicht böse, ich habe dich lieb, aber
da fällt mir ein, dass wir ja immer noch im Rahmen der Publikumsbeschimpfung eine Gruppe bisher verschont haben, das waren ja die Coaches, ne?
Das machen wir auch nicht. Das ist ja nicht in der Vorweihnachtszeit.
Also, ich wollte nur noch mal fragen, ob du weißt, wer das Wort to coach oder was Coaching eigentlich heißt.
Nee, das möchte ich jetzt von dir hören. Nächste Woche, ab nächste Woche in 10
schnappst du
ja Coaching. Ja, wo kommt das her?
To coach a horse heißt, das Pferd so zu bereiten, dass es nach dem Willen des Kutschers so läuft. Das heißt, dass es effizient, leistungsfähig, gehorsam den Weg zu einem Ziel einschlägt und dieses auch erreicht, ohne es selbst gewählt zu haben und aufzubocken.
Shit, okay, Ich dachte, ich wäre Polyglott. Ja, schön, hast du recht. Das heißt, einspannen dann von der
Kutsche. Nee, der war einfach auch so die Kutschengängigkeit erhöhen. Ja.
Ja, den Eindruck hatte ich aber immer bei den Angeboten der
Coaches. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt keinen Unterricht tun, der auch wirklich Lebenshilfe und Selbstfindung ermöglicht. Aber es gibt eben auch ein Element, wo es um die Maschinengängigkeit der Menschen in bestimmte Systeme geht, in denen sie dann funktionieren, aber zu denen sie sich nicht verhalten dürfen. Das wäre eine Form der Entpolitisierung und Funktionalisierung, die durch diese Variante des Coachings erreicht wird. Es gibt sicherlich auch welche, die Menschen schützen und stark machen. Also das will ich jetzt nicht missverstanden wissen. Aber die Bedeutung ist halt so. Und ich kenne das Coaching eben im Rahmen von Optimierungsprozessen innerhalb von Institutionen und Unternehmen als zynische Variante.
Aber da kommt es doch auch her. Also nach dem Kutschpferde einspannen, oder? War doch das Coaching. Ich würde das sehr gern unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Die Coaches, die sogenannten, solange das eine Form von Lebenshilfe und Seelenbeistand, was es ja oft genug ist, finde ich das einfach nur falsch benannt. Aber dass die Optimiererei, also vom Fitnessstudio bis zum Coachen, zu welchem Zweck, das würde ich auch gerne mal hinterfragt haben wollen. Also dass man sagt, wozu wollt ihr euch denn dann immer weiter in die Resilienz hinein optimieren? Schafft doch lieber die Gründe ab, dass ihr überhaupt resilient sein müsst.
Eben, was heißt Fitness?
Ich freue mich auf dieses Mini-Format. Ankündigung, wir machen das mal. So 10 Matthias erklärt Fitness. Ja,
sag Are you mal, fit?
Was heißt Fitness?
Ja.
Yeah. Passen.
Survival of the fittest.
Überlebende Angepasstesten.
Ja. Auch da wiederum bitte jetzt nie, wer jetzt in die Muckibude rennt, um sich einen Top-Body zu verschaffen, ja, nur zu, ja. Aber ist der Fitnesswahn nicht auch eine Beackerung der Humanressource? Also vielleicht kann man das auch so nochmal sehen. Aber ich muss man sehr, sehr differenziert sein, glaube ich, in diesen Fragen. So, haben wir noch irgendein Fettnäpfchen versäumt?
Nee, ich habe nicht sprechen können über meinen Neid auf die Comedians. Ich habe es nicht geschafft, ich bin neidisch auf Annalena, das will ich zum Ende mal sagen. Ich habe mich mein Leben lang bemüht, mit Sprache so zu arbeiten, dass mal ein Neologismus irgendwie hängen bleibt bei den Leuten. Oder wir beide machen das ja auch, versuchen ein bisschen Spaß zu machen, bereiten uns gründlich vor. Und die macht das so aus dem Stand
heraus, ne? Die ist ja das da, wo ja, die muss ja zerebrale Funktionen gar nicht.
Eskalisieren. Dieses Wort. Die schöpft einfach so.
Das ist jetzt Untergang, weil ich hier reingequatscht habe. Welches Wort hat sie erfunden? Und zwar ohne Zuhilfenahme von zerebralen Funktionen rein aus dem Rückenmark.
Eskalisieren.
Und das bedeutet
Eskalisieren was? Ist doch... Ja, das heißt wahrscheinlich sowas Ähnliches wie so eher so ein Superlativ von eskalieren, denke ich. Oder ich weiß es nicht, oder ein Diminutiv. Ich habe keine Ahnung.
Ja, oder es verschränkt einfach zwei Wortbereiche, so das Egalisieren und das Eskalieren.
Ja.
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 Und Eskalieren kommt woher?
Das kommt vom Fahrstuhl.
Ja. Wie komme ich in die,
vom Treppenhaus.
Die Eskalier, die Treppe? Und Eskalieren heißt, jemand die Treppe hochschicken. Okay. Also etwas eine Stufe höher.
Und Eskalisieren wäre dann jemand unter die Rolltreppe schmeißen.
Jetzt musst du aber noch erzählen, so, wie man in Berlin zum Bürgeramt kommt. Oh, bitte.
Nein, das wollte
bitte.
Ich nicht machen.
Wir haben da als Zentrum für Bekämpfung von Desinformation und Demokratieförderung auch eine Pflicht, den Menschen praktische Lebenshilfe zu geben, die Bürgerämter in Anspruch
nehmen. Also als Zentrum für Klatsch und Tratsch, das ich ja auch bin, als irgendwie, ich habe den Fehler gemacht, einen Nachsendeantrag zu stellen. Weil ich ja dachte, ich bin häufiger jetzt in einem anderen Land. Das hat dann, jetzt habe ich ihn gekündigt und jetzt kriege ich wieder Post. Also ich habe 2 Monate meine ganze Post nicht bekommen. Das scheint vielen Menschen so zu gehen, auch die keinen Nachsendeantrag stellen. Und ich habe jetzt letzte Woche mit großer Freude gesehen, dass die ganzen Bürgerämter zumachen. Ich nehme auch gern Zuschriften vom Publikum, falls ihr noch mehr Stilblüten habt. Wegen Überlastung. Also weil wir kriegen ja jetzt... Den Ausflug machen wir jetzt kurz noch bitte, bevor ich das Bürgeramt erwähne. Wir kriegen ja dann 10 Millionen Gäste zu Weihnachten aus der Ukraine, wenn da die ganzen Weihnachtsbeleuchtungen endgültig
sind. Und werden Menschen geschenkt.
Ja, und ich... Boah, darf ich den Gedanken bitte noch machen? Ich fand das so schön, ich habe das beim ZDF gesehen, wo ukrainische sympathische Frauen mit 5 Kindern hierher kommen und sich beschweren, dass sie kein Einfamilienhaus
haben. Unverschämtheit, ernsthaft?
Wo man im ersten Moment denkt, was ist denn mit dir los, Puppe? Also du bist jetzt im Moment auf der Flucht aus dieser Ukraine und beschwerst dich, dass du jetzt keinen Pool hast. Nur im zweiten Moment dachte ich, weil sie es auch erklärt hat, erlaube mir das, dass sie sagte, uns ging es da gut. Die Ukraine war ja vorher kein Entwicklungsland. Wir haben also wohlhabende Familie und jetzt müssen wir dieses Land verlassen. Warum müssen wir dieses Land verlassen? Weil ihr Deutschen, angeführt von den Amerikanern, Friedensverhandlungen verhindert. Ja? Das heißt, ihr sagt ja, ihr seid ja sozusagen unsere menschlichen Schutzschilde. Das möchten wir aber nicht so gern in unserer Villa, wo das Licht aus ist. Das heißt, wir kommen jetzt zu euch. Wir sind ja... unsere Freiheit wird ja in der Ukraine verteidigt. Und natürlich möchten wir dann jetzt uns nicht irgendwie so in so
eine... Das ist ja eine Frage der artgerechten Haltung. Warum? Also was wir bei Tieren...
Das ist auch eine Frage der Solidarität. Tieren,
wenn die das einfach... Das ist ja auch... Das entspricht ja... Das ist ihr gewohntes Habitat, was ihr ökologisch braucht. So eine Villa und ein Pool.
Matthias, Annalena hat gesagt, wir rechnen mit Tausenden von Flügen am Tag aus diesem, sie weiß ja auch diese Hunderttausende von Kilometer entfernten Länder, die wir alle kennen. Aber sie sagt, aus der Ukraine kommen dann Tausende von Flügen und 8 bis 10 Millionen Flüchtlinge.
Das du willst jetzt aber nicht eskalisieren, oder?
Weil, nein, ich will das jetzt, ich fand es nur, nochmal im ersten Moment war ich auch so ein bisschen brüskiert, dass ich dachte, warum willst du jetzt auch hier einen Pool? Im nächsten, wenn man das so ankündigt, als Land vertreten durch Annalena, dass man sagt, das ist unser Land, das ist, gehört zu Europa, wir verteidigen das bis zum letzten Ukrainer, aber wir nehmen auch alle auf. Dann muss man natürlich auch sagen, dann räumen wir alle unsere Villen, damit die das genauso schön haben wie zu Hause.
Fände ich das naheliegend, das ist ein Ausdruck von Solidarität und das ist uns ja auch nahegebracht worden, aber du wolltest noch was zum Thema Bürgerämter sagen, glaube ich, weil die Menschen, die jetzt ihre Villen räumen, ja, werden ja möglicherweise auch soziale Leistungen dann in Anspruch nehmen müssen und da ist nichts naheliegender als der Weg ins Bürgeramt.
Ja, da hatten wir, ich meine, es geht wahrscheinlich immer noch um die Auszahlung der Novemberhilfe 2020 und das Bürgeramt Klosterstraße Berlin hat, da möchte ich dann doch mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken, hat auf seiner Homepage, also das Bürgeramt befindet sich in der ersten Etage und ist nur über den Aufzug erreichbar. Ein paar Zeilen weiter unten liest man dann allerdings, aktuell sind beide Aufzüge innerhalb des Dienstgebäudes außer Betrieb. Das heißt, und über die Dauer der Reparaturarbeiten können keine Angaben gemacht werden.
Weil
das
die Handwerker im Aufzug stehen geblieben
sind. Es sind auch die Fallschirme knapp geworden in Berlin, weil man ja offensichtlich nur noch übers Dach anreisen kann. Ansonsten war es das jetzt leider mit den Erstattungen von irgendwelchen zu hohen Gasrechnungen oder Novemberhilfe 2020. So kann man das ja auch mal machen. So, ein schöner Adventsgedanke noch von dir. Hast du noch ein Gedicht für mich?
Nee. Nein, aber ich bin ganz sicher, dass wir heute Abend gewinnen werden. Ja, ich tippe mal Deutschland, ja. Spanien 10-0 für Deutschland.
Ja, das wird klappen. Und wir müssen vielleicht noch dazu sagen, nachdem wir dann glorreich eingezogen sind ins Achtelfinale, wir machen jetzt mal eine Woche Pause, vielleicht auch zwei, werden uns dazu aber nochmal äußern, so, oder in eigener Sache. Und wenn wir wieder da sind, dann werden wir das auch auf allen Kanälen ankündigen, also wenn es dann weitergeht. Aber wir brauchen mal so ein bisschen Pause und Nachdenkzeit, ich jedenfalls und du vielleicht auch. Das fand ich sehr schön, wenn ich das noch hinaussprechen darf zu allen, die uns zuhören, weil uns mich so viele Mails erreicht haben, dich und mich, dass man tatsächlich sagt, und das ist ja etwas, was wir beide auch, glaube ich, spüren, meine Energie folgt meiner Aufmerksamkeit. Das klingt esoterischer, als es ist. Also ich sei die ganze Woche immer nur diesen immer gleichen Schwachsinn zu lesen. Macht einen ja nicht.
Du meinst damit nicht die Mails, sondern die Nachrichten, die.
Nein, im Gegenteil. Also,
die
dass man.
Uns das Leben von seiner schrecklichsten Seite zeigen. Also immer diese Lauterbach-Videos
ja. Ja, du hast das letzte Woche schon so schön und so klug berichtet von dir selbst, dass du sagst, du hast alle Telegram-Kanäle mal ausgeschaltet, bis auf Henning Rosenbusch. Und ja, das sollten wir vielleicht alle mal machen, aber uns auch eingeschlossen, weil es einfach, glaube ich, es kostet Kraft. Und vielleicht auch ein bisschen viel, da kann man ja auch mal vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Wir können ja nicht immer nur anderen empfehlen, in der Adventszeit mal ein bisschen ruhiger zu werden, das können wir auch.
Ja.
Lebkuchen.
Kerzen.
Weihnachtsmarkt.
Fußball-WM.
Schmalzkuchen. Ja. Nichts wie hin, aber vorher
noch spazieren Sinne. Gehen.
In diesem Sinne, macht's gut. Du machst gut.
Tschüss.
Tschüss.